Herzlich willkommen bei Society at Space, dem Podcast des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung. Hallo, dies ist die 6. Episode von Society at Space. Zugleich ist diese Aufzeichnung aber auch das 48. Brandenburger Regionalgespräch des IRS. Angesichts der Corona-Pandemie bemühen wir uns, vorsichtigerweise, immer noch um Alternativen zu Präsenzveranstaltungen. Und so haben wir uns entschieden, dieses traditionsreiche Format, das Brandenburger Regionalgespräch, das normalerweise in unserem Konferenzraum in Erkner stattfindet, erstmals online umzusetzen. Und zwar in Form einer aufgezeichneten Diskussion, die dann als Podcast-Episode veröffentlicht wird. In den Brandenburger Regionalgesprächen begegnen sich Wissenschaft und Praxis auf Augenhöhe, um über regionale und überregionale Themen zu sprechen. Das Ganze findet zweimal im Jahr statt. Der Titel dieses Regionalgesprächs lautet: Was heißt hier Ankunftsquartiere? Es geht also darum, wie Migrantinnen und Migranten in unseren Städten ankommen, wie sie Anschluss finden und welchen Beitrag bestimmte Stadtquartiere dazu leisten. Noch vor nicht allzu langer Zeit hatten solche Quartiere eher ein negatives Image. Mitunter war von Ghettos die Rede. Aber seit der kanadische Journalist Doug Saunders 2011 sein Buch Arrival City veröffentlicht hat, seit es im englischen Sprachraum eine Diskussion über Arrival Neighborhoods gibt, gibt es auch in Deutschland zunehmend eine positivere Sicht auf Ankunftsquartiere in Städten. In Ostdeutschland ist die Situation besonders. Lange hat man die aus westdeutschen Großstädten bekannten migrationsgeprägten Quartiere hier kaum gefunden. Dazu kommt, dass in den 90er und den 2000er Jahren besonders viele ostdeutsche Großwohnsiedlungen, also Plattenbaugebiete, massiv an Einwohnern verloren haben. Ganze Quartiere wurden damals um- oder rückgebaut. Als dann ab 2015 sehr viele Geflüchtete zuwanderten, verwandelten sich viele dieser Wohnsiedlungen, wie Cottbus-Sandow oder Hallein-Neustadt, nach und nach ebenfalls in Ankunftsquartiere, gerade weil hier noch Wohnraum verfügbar war. Damit ergeben sich vor Ort viele neue Herausforderungen und genau um diese Herausforderungen geht es heute. Mein Name ist Felix Müller und heute sprechen hier im Podcast bzw. im Regionalgespräch drei großartige Gäste miteinander. Dr. Stefanie Kaiguses-Schurmann ist Sozialarbeiterin. Sie arbeitet für die Stadt Cottbus und zwar ist sie Leiterin des Servicebereichs Bildung und Integration in der Stadtverwaltung Cottbus. Herzlich willkommen, Frau Kaiguses. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Dann haben wir René Wilke. Er ist Mitglied der Partei Die Linke. Er war Abgeordneter im Brandenburgischen Landtag und er ist seit 2018 Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt-Oder. Herzlich willkommen, Herr Wilke. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag. Hallo.
Und schließlich Dr. Madeleine Pilz. Sie ist Sozialanthropologin und forscht hier am IRS in der Forschungsabteilung Regenerierung von Städten, unter anderem zu den besagten Ankunftsquartieren. Das Format des Regionalgesprächs sieht so aus, dass zunächst alle Referenten ein kurzes Statement abgeben, in dem sie ihre Sicht auf das Thema darstellen und auch einige für sie wichtige Botschaften zuspitzen. Und an diesem Format wollen wir auch festhalten. Fangen wir mit Madeleine Pilz an. Das Projekt vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwandererquartier schaut sich ja spezifisch ostdeutsche Großwohnsiedlungen als mögliche Ankunftsquartiere an. Was hat denn die Forschung bisher dazu herausgefunden?
Danke, Felix, für die Einleitung. Ich wollte eigentlich tatsächlich mehr zum Ankunftsbegriff jetzt etwas drei Punkte eigentlich konkret aufmachen. Und zwar einmal der Begriff als wissenschaftlicher Begriff, zum zweiten der Begriff als kritische Intervention und zum dritten dann der Begriff als Instrument der kommunalpolitischen Arbeit. Und im ersten werde ich dann vielleicht auch ein paar Sachen nochmal zu unserem Projekt sagen. Aber ansonsten können wir dann auch nochmal später über unsere Ergebnisse ein bisschen eingehender diskutieren. Vielleicht zum ersten Punkt, das Ankunftsquartier als wissenschaftlicher Begriff. Oft in diesem Feld ist der Begriff tatsächlich mit einigen Schwierigkeiten verbunden, da der Begriff bislang eigentlich noch sehr beschreibend ist. Diese Beschreibung besteht in einer Addition von spezifischen Eigenschaften, wie sie eigentlich bisher auf herkömmliche Migrationsquartiere angewendet worden sind, wie zum Beispiel Berlin-Neukölln. Das heißt, wir sprechen von einer innerstädtischen Lage und hohen Bebauungsdichte, von kleinteiliger Gewerbestruktur, niedrigen Wohnkosten, einer Konzentration sozial schwacher Haushalte und international zugezogener, dem Vorhandensein von ethnischen Netzwerken, migrationsbezogenen Infrastruktureinrichtungen. So, und in der Forschung sieht es dann eher so aus, dass man sagen kann, oh, das gibt es alles oder das gibt es nicht oder in welchem Grad zueinander, ne? Das heißt, an diesem Punkt ist der Begriff als ein analytischer und systematischer Begriff eigentlich noch relativ schwach. Und die Forschung ist sich dessen auch durchaus bewusst. Und im Moment wird daran sozusagen gearbeitet, diesen Begriff so ein bisschen aufzufächern. Das heißt, zum einen beschäftigt sich die Forschung damit, die Vielfalt unterschiedlicher Ankunftsquartiere zu eruieren. Das heißt, auch mal zu gucken, welche Quartiere werden überhaupt von den unterschiedlichen sozioökonomischen Gruppen als Zuziehende angelaufen? Wie docken die jeweiligen Gruppen an spezifische migrationsbezogene Infrastrukturen an? Und der zweite Forschungsstrang, der auch sehr stark im Moment ist, er beschäftigt sich mit den Infrastrukturen. Das heißt, welche Bedarfe haben Zugezogene und wie werden spezifische Infrastrukturen, sowohl formelle wie auch informelle, wie entstehen die, wie werden die aufgebaut? Und das sind auch die beiden Felder, in denen sich unser Projekt aktuell bewegt. Denn ostdeutsche Großwohnsiedlungen, also wir beschäftigen uns ja speziell mit Großwohnsiedlungen in Halle, in Cottbus und in Schwerin. Auf die passen ja die herkömmlichen Eigenschaften oder von Migrationsquartieren nicht so richtig oder nur sehr begrenzt. Und in diesen Quartieren beschäftigen wir uns also nun mit den Bedarfen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, als auch welche Antworten hier entwickelt werden, sowohl von Seiten der Migrantinnen, also der Zugezogenen, sowohl von Seiten der ansässigen, ortsansässigen Bevölkerung, als auch eben von diversen sozialen Akteuren und von den Stadtverwaltungen. Vielleicht so viel zur wissenschaftlichen Seite des Begriffs. Mein zweiter Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist der Begriff als kritische Intervention. Und auf dieser Ebene war der Begriff tatsächlich bislang durchaus erfolgreich. Und auf dieser Ebene würde ich eigentlich auch das Buch von Dorf Sanders verorten. Denn was dieser Begriff tatsächlich geschafft hat, ist in der gesellschaftlichen Debatte einen Perspektivwechsel in der Gesellschaft zu bewirken. Weg von den Migrationsquartieren, die entweder als Ghetto oder Parallelgesellschaften oder auch als urbane Dystopien bezeichnet worden sind, hin zu einem Fokus auf die kreative Leistung, die in diesen Quartieren geleistet wird. Sozusagen angefangen von, wie wird Alltag hier organisiert, wie wird die Integrationsarbeit durch die gesamte Bewohnerschaft in diesen Quartieren vollzogen. Und in dieser Form ist der Begriff auch anfänglich in der Wissenschaft aufgegriffen worden, indem sie quasi geguckt hat, welchen Beitrag leistet Migration in diesen Quartieren, welchen Beitrag leisten diese Quartiere für die Gesamtstadt und das im Verhältnis dazu, mit welchen spärlichen Mitteln dabei gearbeitet wird. Und somit kamen dann auch insbesondere von der Forschung, aber auch von Aktivistinnen, glaube ich, hier durchaus auch Forderungen nach der Kompensation oder einer finanziellen Kompensation für diese Arbeit, die dort geleistet wird. Und damit kommen wir schon zum dritten Punkt, der also nicht so ganz mein Feld ist, sondern eben sehr viel mehr das Feld meiner beiden MitstreiterInnen. Der Begriff als Instrument der Kommunalpolitik. Und da gibt es meines Erachtens einige Aspekte, die hier durchaus noch zu debattieren sind, insbesondere aus der ethischen Perspektive. Denn der Begriff hat nicht nur Chancen und Vorteile, sondern er birgt auch gewisse Risiken oder nennen wir es vielleicht auch Schwierigkeiten für die Kommunalpolitik. Und das ist zum einen beispielsweise der Fokus des Begriffs auf eine ganz spezifische Funktion dieser Quartiere, nämlich auf die Zuwanderung, die Integration von Zuwanderung, also auf den Aspekt der Ankunft. Aber es gibt ja einen Teil der Bevölkerung, die schon länger in diesen Quartieren leben und eben keine Ankommenden sind, von denen viele eben auch eher in den Bereich der sozial schwachen Haushalte zählen, die aber in diesem Begriff als die typische Eigenschaft dieser Quartiere bezeichnet werden. Und das heißt, das ist ein Aspekt, zu dem sich Kommunalpolitik meines Erachtens hier deutlich verhalten muss und herausarbeiten müsste, wenn mit diesem Begriff gearbeitet wird, wie sozusagen auch die notwendige Integration sozial schwacher Haushalte in diesen Quartieren über diesen Begriff geleistet werden kann. Und das zweite, der zweite Aspekt, der meines Erachtens kommunalpolitischerseits hier auch sehr wichtig ist, ist, dass in Dorf Sanders Buch mit diesem Begriff auch sehr stark die migrantische Eigeninitiative verknüpft ist. Und zur Frage ist sozusagen an dieser Stelle, wie kann man es schaffen, kommunalpolitisch trotz dieses Bias in diesem Begriff trotzdem eine langfristige Unterstützung für diese Quartiere zu generieren und bereitzustellen, wenn man mit diesem Begriff weiterarbeitet. Das sind kurz die drei Punkte für und wieder zu dem Begriff, die ich kurz umreißen wollte. Und jetzt würde ich gerne erstmal wieder an Felix übergeben.
Okay, vielen Dank. Das sind schon sehr zentrale Punkte, auf die wir bestimmt alle zu sprechen kommen werden. Dann kann ich direkt weitergeben an Frau Kai-Gusus. Sie schauen sich ja als Praktikerin in Cottbus die Herausforderungen an. Sie haben aber auch selbst zur Migration geforscht. Was ist Ihre Sicht auf diese neuen Ankunftsquartiere, auch gerade in Ostdeutschland?
Ja, ich habe mir in Vorbereitung heute auf die Sendung 5 Thesen oder Fragestellungspakete überlegt. Die würde ich jetzt einfach mal vorstellen. Das sind tatsächlich mehr Fragen als Antworten. Der erste Punkt, der ist tatsächlich auch schon angesprochen worden von Madeleine. Ankunftsquartiere, ihre Definition, ihre Markierung, ihre Bestimmung. Also wer entscheidet eigentlich, welches Quartier ein Ankunftsquartier sein darf oder sein sollte? Was macht die Definition und die Zuschreibung mit den sogenannten alteingesessenen Personen aus diesem Quartier? Und damit meine ich die Menschen, die sehr lange oder schon immer dort wohnen, mit und ohne eigene Migrationsbiografie. Und wann wird ein Quartier zum Residenzquartier? Oder wie lange bleibt es ein Ankunftsquartier? Also wer zieht da die Fäden oder wer bestimmt? Für mich ist interessant, welchen Vorteil oder Mehrwert Kommunen haben, wenn sie diesen Begriff nutzen und welche Definition tatsächlich hinter dem Begriff liegt. Oder anders formuliert, können wir diesen Begriff frei definieren und nutzbar machen, so wie uns das gerade passt? Und was passiert dann mit der Vergleichbarkeit? Das ist das erste Paket. Das zweite Paket ist, welche Vorteile bringen eine regional angepasste Markierung von Quartieren als Ankunftsquartiere? Also die Idee von Sanders, Begriff der Ankunftsstadt herunterzubrechen auf sogenannte Ankunftsquartiere, das finde ich erst einmal sehr charmant, wirft sie doch einen anderen Blick auf bestimmte Quartiere und forciert einen Perspektivwechsel. Also welche Ressourcen und Stärken liegen in den informellen Netzwerken und Unterstützungsstrukturen von migrantischen Communities? Welche Wirtschaftskraft liegt in der migrantischen Ökonomie? Und welche Hilfe zur Selbsthilfe ist zu finden? Auf der anderen Seite bekräftigt Sanders ja auch die Wichtigkeit der Investition in solche Ankunftsquartiere in Form von Teilhabe, Durchlässigkeit und auch die Akzeptanz von Fluidität und Hybridität. Das setzt aber gerade, wie ich finde, in der ostdeutschen Peripherie ein hohes Maß an Aufklärungs- und Übersetzungsarbeit voraus, auch Geduld und Zeit und Strategien der Teilhabe. Also, dass man tatsächlich alle BewohnerInnen dieser Ankunftsquartiere gleichermaßen mitnimmt und den Begriff auch tatsächlich vermittelt. Der dritte Punkt ist die Zusammenarbeit und die Stärkung des kommunalen Partners der Wohnungswirtschaft. Also für Cottbus war es ein Hauptgewinn in der Zuzugssituation in den Jahren 2016 und 18, dass nur wenige Plattenbauten oder soziale Wohnungsbaubestände an auswärtige Immobilienakteure veräußert wurden, also in den 90er Jahren, wie das in anderen ostdeutschen Großstädten passiert ist. Der Großteil des Wohnungsbestandes ist in der Hand unserer städtischen Tochtergesellschaft. Und somit liegt der Anteil der nichtdeutschen EinwohnerInnen in fast jedem Stadtteil, also egal ob Randlage oder Kernstadt, bei rund 8-9%. Die gesamtstädtische Quote der nichtdeutschen Personen liegt derzeit auch bei ungefähr 8,9%. Also über die Tochtergesellschaft konnte eine Ghettoisierung und Segregation vorgegriffen werden. Es ist eine sehr moderate Durchmischung der einzelnen Quartiere passiert. Ausnahmen bilden natürlich einzelne Straßenzüge. Also wir haben festgestellt, behält eine Kommune den sozialen Wohnungsbau in eigener Verantwortung, dann hat sie wesentliche Steuerungsinstrumente für eine gelingende Integrationspolitik in der Hand. Der nächste Punkt ist die Frage für mich, was brauchen Ankunftsquartiere? Ich denke, Ankunftsquartiere benötigen eine gesunde Mischung aus Freiraum und Unterstützungsleistung. Also unter Freiraum subsumiere ich sowohl die Möglichkeit der besonderen Entwicklung entsprechend der Spezifika in den jeweiligen Quartieren, aber auch, wie kann der Bewohnerschaft Infrastruktur für die Selbstorganisation zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel in Form von Räumen, Freiflächen, Informationsinstrumenten, WLAN und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch in Form von Anbindung an die Verwaltung und an politische Entscheidungsträger, damit eigene Bedarfe und Anliegen adäquat weitergeleitet werden können. Dies kann in Form von Zulassung und Legitimation dieser informellen Netzwerke geschehen, aber auch in Form von personellen Ressourcen für den Stadtteil, für das Quartiersmanagement oder für Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser. Die Unterstützungsleistung kann in Form von finanzieller Zuwendung passieren, aber auch durch politische Unterstützung und Anerkennung und Wertschätzung für das jeweilige Engagement in den Quartieren. Und mein letzter Punkt ist die Hoffnung, dass diese stadtplanerische Definition der Ankunftsquartiere mit der klassischen Methode der Gemeinwesenarbeit zusammengedacht wird. Also mir fehlt bei der Idee von Ankunftsquartieren tatsächlich der Bezug zur Gemeinwesenarbeit. Das ist ja nun eine der großen Methoden sozialer Arbeit und ich bin ja auch als Sozialarbeiterin vorgestellt worden. Und diese Methode reicht von eher konservativen Ansätzen bis zu einem Community Organizing. Ich erlebe eine zu starke Fokussierung auf die stadtplanerische Sicht. Das ist in Ordnung für mich, wenn Städte eine integrative Sozialplanung haben und alles mit anderen Planungsprozessen regelmäßig abstimmen und da also tatsächlich auch ein abgestimmtes Verfahren gibt. Ich habe ganz zum Schluss noch eine kurze Definition von Gemeinwesenarbeit, die ich viel übergreifender finde als die Idee von Ankunftsquartieren. Gemeinwesenarbeit richtet sich ganzheitlich auf die Lebenszusammenhänge von Menschen. Ziel ist die Verbesserung von materiellen, infrastrukturellen und immateriellen Beziehungen und unter maßgeblicher Einbeziehung der Betroffenen. Gemeinwesenarbeit integriert die Bearbeitung individueller und struktureller Aspekte in sozialräumlicher Perspektive. Sie fördert Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation im Sinne von kollektivem Empowerment sowie den Aufbau von Netzwerken und Kooperationsstrukturen. Gemeinwesenarbeit ist somit immer sowohl Bildungsarbeit als auch sozial- bzw. lokalpolitisch ausgerichtet. Das war's von mir.
Okay, vielen Dank, Frau Rokkai-Grusus. Jetzt ist ja schon eine ganze Menge gesagt worden. Zum einen, dass der Begriff des Ankunftsquartiers selbst kein neutraler Begriff ist, sondern dass er tatsächlich eine politische Dimension hat, dass er eine Neuorientierung, einen neuen Blick auf solche Quartiere, die sonst oft als Ghettos bezeichnet worden sind, beinhaltet. Auf der anderen Seite haben wir jetzt schon ganz viele Statements gehört, wie der politische Umgang mit Ankunftsquartieren denn gelingen kann. Herr Wilke, Frankfurt-Oder hat selbst auch einige Quartiere, die zu Ankunftsquartieren wurden. Die Stadt hat sich aber auch Strukturen gegeben, um damit umzugehen. Was ist Ihre Sicht? Welchen Herausforderungen müssen Sie sich stellen?
Also nach dem, was ich gerade gehört habe, bin ich definitiv der unwissenschaftlichste Partner jetzt hier. Und vermutlich betrachte ich das eher aus einer politischen Praxis heraus, die aber auch nicht tagtäglich ganz nah an den Dingen dran ist. Aber uns beschäftigt das Thema schon so intensiv, dass wir eine recht enge Anbindung haben. Von daher ist meine erste Feststellung, dass vor diesem Podcast hier ich den Begriff nicht kannte. Und weil vorhin auch gesagt wurde, dass mit dem Begriff auch eine gewisse Debatte entstanden ist, bei mir ist die bis vor kurzem nicht angekommen. Und ich habe dann in Vorbereitung auf den Podcast mich mit dem Begriff befasst. Und der erste Gedanke, den ich hatte, der war, das ist doch genau das, was wir nicht wollen. Als wir angefangen haben, uns Gedanken zu machen, wie wir damit umgehen mit den Geflüchteten bei uns in der Stadt und wie Integration gelingen kann, war eigentlich unser Ziel, dass wir eben in keinster Weise riskieren, dass Quartiere entstehen, die speziell dann die Quartiere von Geflüchteten sind oder wo das dann zu einer vermehrten Anmietung kommt. Wir haben ja zunächst entschieden, sehr frühzeitig schon auf dezentrale Unterbringung zu setzen, also in Wohnungen, aber wir wollten das bewusst verteilen auf den Stadtraum und haben so eine Quote von 20-25% pro Hausaufgang uns eigentlich mal vorgenommen. Und da der Leerstand über die Stadt gut verteilt ist, galt es für uns auch als sehr optimistisch machbar, dass wir dann die Geflüchteten auch über die Stadt verteilen können. So der erste Gedanke, als ich den Begriff gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Der zweite Gedanke war dann, vermutlich ist er aber realistischer. Denn das eine ist der Wunsch, das Ideal, eine Stadt, die als Ganzes irgendwie diesen Integrationsprozess stemmt und wo eine Verteilung passiert, die dann ein heterogenes Bild über die Stadt dann entwickelt, das haut aber in der Praxis nur begrenzt hin. Das haut ja schon ohne Geflüchtete nur begrenzt hin, weil natürlich gibt es Quartiere, wo eben Eigenheimbebauung zum Beispiel stattfindet und welche, wo Leute in Plattenbauten leben. Schon das ist etwas, was einen Unterschied macht, auch in den sozialen Strukturen. Und die Realität ist tatsächlich, dass es auch uns nicht in dem Maße gelungen ist, wie wir es wollten, solche Ankunftsquartiere zu vermeiden und dass wir sie jetzt haben und dass sie ihre Vorteile und ihre Nachteile haben. Zu den Vorteilen zählt zum Beispiel, dass wir durch diese Quartiere die Chance haben, auch sehr direkt zu adressieren und sowohl mit Projekten, also mit Ideen, die nach vorne gerichtet sind, als auch mit Konfliktbearbeitung, dann sehr schnell und zielgerichtet an diejenigen heranzukommen, wo die Auseinandersetzung dann auch stattfindet oder stattfinden müsste. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und was wir unterschätzt haben, ist, wir haben gedacht, wir haben da mehr Steuerungsmöglichkeiten. Aber die Steuerungsmöglichkeiten sind insofern begrenzt, dass sich Menschen, egal wo sie herkommen, schon selber den Platz suchen, an dem sie am liebsten sein wollen, soweit sie es können. Und auch das macht ja etwas mit Stadtbild und mit Stadtentwicklung und zeigt dann Bedarfe auf oder eben auch Defizite. Und was durchaus gut gelingt, ist dann genau in diesen Quartieren spezielle Angebote zu schaffen und mit denen dann auch zu versuchen, den Integrationsprozess zu stärken. Mit allen Herausforderungen, die das auch mit sich bringt. Aber zu denen kommen wir sicherlich im weiteren Gespräch. Soweit vielleicht erstmal zum Einstieg.
Okay, vielen Dank, Herr Wilke. Damit haben wir einen schönen Überblick über die unterschiedlichen Perspektiven zu dem Begriff bekommen. Ich würde jetzt tatsächlich an Sie alle mal die Frage richten, ja, wünschenswert oder nicht. Einerseits kann man sagen, es ist eine positive Entwicklung, dass von dieser negativen Sicht auf migrationsgeprägte Quartiere jetzt diese positive Sichtweise auf ihre Funktion als Ankunftsort gerichtet worden ist. Andererseits, wie Herr Wilke am Anfang gesagt hat, das ist ja eigentlich aus der Sicht der deutschen Stadtentwicklungspolitik eigentlich was man traditionellerweise nicht will. Also Quartiere, die so in denen sich sehr stark ein bestimmtes Milieu aufhält und die aber von der restlichen Stadt abgetrennt sind. Gibt es denn jetzt hier in dieser Runde einen Konsens, wie wünschenswert, weniger wünschenswert, vermeidlich, unvermeidlich oder auch notwendig die Entstehung von solchen Ankunftsquartieren ist?
Naja, wie vermeidbar oder wünschenswert die sind, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Ich glaube aber, dass ich würde jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive ja gerne nochmal eine Sache kurz etwas genauer thematisieren, nämlich wenn internationaler Zuzug passiert, handelt es sich dabei tatsächlich um ein Milieu? Handelt es sich um eine, wie homogen ist die Bevölkerungsgruppe, von der wir da eigentlich sprechen? Beziehungsweise wie kulturell heterogen, wie sozial heterogen, wie Lebensstil heterogen ist sie dann eigentlich? Ne? Und das ist, würde ich mal sagen, wenn man mal sich beispielsweise jetzt die Projekte, die auch in der Migrationssozialarbeit in Cottbus alle betreut werden, anguckt, ist diese Zuwanderung mit der, sozusagen mit der Begriff auch in Deutschland sehr stark wurde, also mit der Geflüchtetenzuwanderung aus Syrien. Das ist so eine heterogene Gruppe an Menschen. Das ist sozusagen, was machen die in so einem Quartier, wenn sie zuwandern? Erzeugen sie tatsächlich eine Parallelgesellschaft? Also erzeugen sie ein ist das ein Milieu, das sich da ansiedelt? Oder ist es nicht eigentlich, beziehungsweise warum sind wir nicht in der Lage zu sehen, diese ganze Heterogenität, die dann dort in dem Quartier Einzug hält und vielleicht diese vorher eigentlich sozial schwache Homogenität, die vielleicht eher vorherrschend war in dem Quartier, sehr viel stärker aufbricht?
Also ich würde mal vielleicht direkt zu den Fragen auch, die Sie gestellt haben, wenn Sie mich zwingen, jetzt Position zu beziehen, dann würde ich tatsächlich sagen, dass es eine unrealistische Illusion mir erscheint, zu meinen, man könne dirigistisch als Stadt, Land oder wer auch immer steuern, wo welche Menschen wie hinziehen und sich wo welche Quartiere bilden. Denn die sozialen Bindungen und Zusammenhänge sind viel stärker als die Eingriffsversuche und die Eingriffsmöglichkeiten, die man da hat. Das merkt man ja schon daran, dass dieses Ideal in allen Städten gepredigt wird und in keiner komplett funktioniert. Man kann ein bisschen lenken und steuern, aber dass man jetzt sagen könnte, wir haben es geschafft, dafür zu sorgen, dass eine Stadt eine Gleichverteilung an Altersstruktur, Bildungsgrad, Berufsgruppen, was weiß ich, ne, sozial, also auch Einkommensgruppen hinbekommen hat in allen Stadtteilen. Mir fällt keine ein, bei der das so ist. Insofern muss man vielleicht auch anerkennen, wie die Realität ist. Und die Realität ist, dass Menschen sich ihre Orte suchen. Das spielt dann eine Rolle, welche Menschen da schon sind. Das spielt eine Rolle, wo sich wer wie wohlfühlt. Das spielt Bezahlbarkeit eine Rolle. Und vielleicht auch welche Anbindungen, welche Berufsgruppe besonders mag. Es gibt ja welche, die es eben eher abgeschieden mögen und andere, die es auch mögen, wenn es eben möglichst zentrumsnah oder nah am Geschehen ist. Und deswegen würde ich, was den Begriff angeht, in der Auseinandersetzung der letzten Tage dann schon zu dem Punkt kommen, dass er es uns ermöglicht, realistischer und weniger illusorisch auf diesen Prozess, den es da gibt, zu blicken und damit dann auch realistischere Instrumente zu entwickeln oder uns zumindest damit auseinanderzusetzen, welche Erfordernisse das mit sich bringt, welche Chancen, Probleme oder Herausforderungen damit einhergehen und wie man darauf reagieren kann. Also bei uns in den Quartieren, wo man jetzt sagen könnte, das sind so klassische Ankunftsquartiere, da leben mittlerweile 1600 Menschen. Also da lebten schon vorher viele, aber mittlerweile ist da ein erheblicher Anteil von Geflüchteten mit dabei. Und 1600 Menschen, das ist schon ein Dorf, ne? Also es gibt Dörfer, die haben deutlich weniger Einwohner als diese Quartiere. Und das wird es in Cottbus und anderen Städten sicherlich in ähnlicher Form geben. Und da prallen dann, wie in Dörfern ohnehin auch, natürlich auch Welten aufeinander und es entstehen auch Konflikte und es entstehen Aushandlungsprozesse. Und diese Aushandlungsprozesse zu ermöglichen und zu managen, sodass aus Konflikten dann Lösungen werden können, das erscheint mir in diesen Quartieren die größte Herausforderung zu sein. Und damit stadtpolitisch betrachtet eine sozialarbeiterische Andockung an alle Gruppen, möglichst alle Gruppen hinzubekommen. Und das ist eine große Herausforderung für die Praxis, weil Menschen und Strukturen zu haben, die für alle Seiten gleichermaßen vertrauenswürdig, ansprechbar und andockfähig sind. Das ist schon eine Leistung, das hinzubekommen.
Jetzt haben sich zwei Leute gleichzeitig gemeldet, Steffi Kaigusis oder Madeleine Pilz. Ich würde mal sagen, Frau Kaigusis, Sie waren zuerst, oder?
Ich muss vielleicht jetzt für die Antwort auch noch mal ein bisschen ausholen. Mir ging es ganz ähnlich wie Herrn Wilke, bevor wir in das Forschungsprojekt Stadtumbau Migration eingestiegen sind, hatte ich den Begriff tatsächlich auch noch nie gehört. Und habe erst in den letzten Monaten das Buch von Sanders gelesen zu den Arrival Cities. Das hat mich sehr fasziniert, zum einen, weil da auch tatsächlich nochmal eine Welt beschrieben wird, die mir so in der ostdeutschen Provinz wenig bekannt ist, also diese großen Ankunftsstädte in China und in Lateinamerika und so weiter, die natürlich ganz anders funktionieren als das, über was wir hier reden. Was ich aber so spannend fand und deswegen finde ich auch die Idee der Ankunftsstätte inspirierend, ist, was er beschreibt, was dort passiert, nämlich dieses Entstehen von informellen Netzwerken zwischen den zuziehenden Migrantinnen. Und auch da würde ich Herrn Wilke wieder recht geben. Natürlich ziehen die meisten Menschen dahin, wo sie in der Regel Menschen kennen. Also wir haben das in dieser Zuzugssituation in Cottbus 2016-17 gemerkt, dass da Menschen aus ähnlichen Provinzen zusammengezogen sind und die dann wieder Menschen dazu angeregt haben, auch nach Cottbus zu ziehen und vielleicht auch gerade in diesen Stadtteil. Und diese Netzwerke funktionieren ganz hervorragend, wenn man sich, denke ich, darauf einlässt und mit diesen Netzwerken auch auf Augenhöhe kommuniziert. Und dann ist eben tatsächlich nochmal was anderes möglich. Also ich kann Informationen ganz anders in diese Netzwerke tragen, kann aber auch Bedarfe nochmal ganz anders abfragen, um genau die Fragen von, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir Konflikte lösen und wie wollen wir Anspannung und Spannungen begegnen. Und das ist ein anderes Herangehen als das, was wir viele Jahre hatten, indem wir von diesen Quartieren als Ghettos oder segregierte Gebiete gesprochen haben. Und insofern finde ich das tatsächlich wirklich charmant, sich diesen Begriff so zu nähern.
Ich würde hier vielleicht einen Aspekt aus der Wissenschaft nochmal oder aus der wissenschaftlichen Erfahrung hinzufügen. Das ist nämlich die Frage der Freiwilligkeit des Zuzugs in diese Quartiere. Und ich denke, ja, das haben Sie beide ja auch schon gesagt. Also da spielen so Netzwerke, lokale Netzwerke eine ganz große Rolle, Netzwerke aus der Herkunftsregion, die man kennt. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, und das ist ja auch das, warum eine bestimmte Konzentration von sozial schwächeren Haushalten in diesen Gebieten passiert und warum diese Gebiete ja insgesamt auch als strukturschwach in der Regel gelten, in die der Zuzug sich dann in die der Zuzug vermehrt dann einzieht. Das ist natürlich das sind strukturelle Fragen sozusagen, die das mitdirigieren. Und darum denke ich, ist so ein Fokus, und das ist das, was ich auch mal bei Sanders ein bisschen rausgelesen habe, so diese Freiwilligkeit dieser Aktivität der Migrantin und ihr Aktivsein und ihre Suche nach sozialer Mobilität. Und das ist, wo ich so denke, das ist eine sehr schöne Idee. Aber in dem Moment, wo man sozusagen abhängig ist vom Asylbewerberleistungsgesetz oder abhängig ist von SGB II und eben nur bestimmte Mieten finanzierbar sind, sind eben nur bestimmte städtische Räume, sozusagen kommen nur bestimmte städtische Räume als Wohngebiete in Frage. Und da ist das, und da ist sozusagen die Freiwilligkeit oder die freie Suche an diesem Punkt schon mal eingeschränkt. Und das ist, finde ich, durchaus, also es gibt sozusagen einen dirigistischen Ansatz, aber der kommt aus einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Ecke sozusagen, wie solche Quartiere entstehen.
Und ein zweiter Aspekt dabei ist, das haben wir völlig unterschätzt. Es gibt ja unterschiedliche Zuweisungsmechanismen und über einen Teil der Geflüchteten, da haben wir als Stadt quasi so zentrale Mietverträge abgeschlossen mit unserer Wohnungsgesellschaft und darüber konnten wir Verteilung auch organisieren. Aber diejenigen, die dann einen Aufenthaltsstatus haben, die können sich ja völlig frei bewegen, bis auf die Einschränkung, die Sie gerade vollkommen zu Recht genannt haben. Und da all diese Ideen von 20-25% pro Hausaufgang und so, die funktionieren dann nicht mehr, weil diese Personen schlicht ganz normale Mieter sind, wie jeder andere auch, und nicht über einen Generalmietvertrag laufen, sondern sich selber eine Wohnung suchen und dann aber auch Geflüchtete sein können und sich selber ihre Orte suchen, mit den Möglichkeiten, die sie finanziell eben dann jeweils haben.
Ja, Frau Kalgusos?
Das hat tatsächlich, das hatte ich ja in der in dem Statement auch schon kurz erwähnt, das hat tatsächlich bei uns in Cottbus ganz gut funktioniert, auch mit den Zuziehenden im SGB-II-Bezug, weil eben unser großer städtischer Vermieter, die GWC, eben der Hauptvermieter ist von all diesen Sozialwohnungsbaugeschichten in fast allen Quartieren. Und da hatten wir tatsächlich eine gewisse Steuerung. Und es ist, also auch die GWC hat sich da sehr bemüht, auch moderat die einzelnen Aufgänge zu belegen. Bei uns war es eher dann tatsächlich schwierig, wenn dann bestimmte Raumkonstellationen gesucht wurden. Also wenn wir einen Zuzug von sehr vielen Großfamilien gehabt, da ist natürlich die Möglichkeit, die so ein städtischer Vermieter hat, dann irgendwann auch begrenzt. Sehr viele freie Wohnungen im Kontext von Zwei- und Dreiraumwohnungen und weniger tatsächlich diese Vier- und Fünfraumwohnungen. Und da ist es tatsächlich dann auch zu einer Fokussierung von mehreren Personen gekommen. Aber grundsätzlich war die Wohnungsbaugesellschaft sehr darum bemüht, da ganz gleichmäßig über die Stadt zu verteilen. Und das sieht man tatsächlich auch an den Anteil, wie ich es schon gesagt habe, der nicht deutschen Personen. Das hat tatsächlich auch dazu geführt, wie ich finde und hoffe, dass es in den meisten Quartieren auch relativ ruhig geblieben ist oder dass wir Konflikte sehr viel schneller auch lösen können, weil die sich auf bestimmte Hauseingänge beziehen und wir da nah dran sind. Das ist aber tatsächlich eine gute Entscheidung aus den 90er Jahren gewesen, die wir damals oder die Stadtverwaltung damals ja gar nicht überblicken konnte.
Ich wollte jetzt gleich mal nachhaken und fragen, Sie haben ja gesagt, die städtische Wohnungspolitik oder der Besitz von Wohnungsgesellschaften, städtischen Wohnungsgesellschaften ist auf jeden Fall ein Pfund. Wenn man das hat, dann kann man gestalten. Hätte jetzt gerne nachgefragt, was sind denn noch so typische Möglichkeiten, mit denen Städte hier gestalten und auf Bedarfe eingehen können. Aber dann ist mir aufgefallen, die Frage, was sind denn die Bedarfe? Da würde ich gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Also was sind die hervorstechenden Konflikte, die entstehen, die Problemlagen, die entstehen und die besonderen Bedarfe, auf die die Politik besonders eingehen muss, aus Ihrer Sicht?
Also da fallen mir zumindest eine ganze Menge von Sachen ein. Ein paar sind ja andeutungsweise jetzt auch schon erwähnt worden. Was sich bei uns momentan abzeichnet, ist, im Frankfurter Wohnungsmarkt war es so, dass wir lange Zeit keine allzu großen Wohnungen brauchten. So zwei-, Dreiraumwohnungen waren so der Standard und mittlerweile haben wir einen immensen Druck, also Nachfragedruck bei großen Wohnungen durch größere Familienzusammenhänge und zwar von Geflüchteten, aber mittlerweile eben auch von denjenigen, die schon länger oder immer da sind. Also da verändert sich scheinbar irgendwie gesellschaftlich auch etwas oder zumindest bei den Wohnansprüchen ändert sich etwas. Und das ist auch ein Konflikt, der bei uns mittlerweile entsteht, dass ein Großteil der großen Wohnungen mittlerweile an geflüchtete Familien vermietet ist, weil die den Bedarf eben, der war da und die standen leer. Und mittlerweile es auch aus anderen Familien da immer mehr Bedarfe gibt, die nicht mehr gedeckt werden können, weil sie durch Geflüchtete schon vermietet sind. Was dann natürlich die üblichen Vorwürfe mit sich bringt. Ne? Die bekommen unsere Wohnung, solche Sachen. Dann haben wir es mit klassischen Dingen zu tun, dass Wohnarten, Wohnformen und auch Verhaltensweisen unterschiedlich sind, auch kulturell unterschiedlich sind. Ganz am Anfang hatten wir so eine auch zum Teil skurrilen Sachen, also aus unserer Sicht skurrilen Sachen, wie dass dann eben der Boden in der Wohnung gewischt wurde, in dem einmal Wasser ausgekippt wurde und dann wurde halt der Boden gewischt. Das hatten die Nachbarn darunter dann auch noch zu spüren bekommen. Und da ist dann aber sehr schnell, das waren so die Anfangszeiten, sehr schnell mit Sozialmanagement dann noch, das konnte sehr schnell gelöst werden. Aber das waren schon so Anfangskonflikte. Dann auch die Schlafzeiten, also die Aktivitätszeiten, sagen wir es mal etwas gröber so, sind Schwierigkeiten, die immer mal wieder auch hochkommen. Genauso wie Lautstärke und Feierlichkeiten und solche Sachen, wo es eben sehr unterschiedliche Formen gibt, wie man gerne wohnt und was man da so macht. Was ich also neben der Wohnungsgesellschaft, die für uns auch ein Schlüssel war, denn die anderen Wohnungsunternehmen auf dem Privatmarkt haben sich dieser Aufgabe nicht in dem Maße gestellt, wie die kommunale Wohnungsgesellschaft, wo wir natürlich auch entsprechenden Einfluss haben. Für uns waren noch zwei Faktoren wichtig oder werden zunehmend wichtig. Unser Integrationszentrum, das wir gegründet haben als zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete, als Beratungs- und Unterstützungsstruktur und dass wir aus der Zivilgesellschaft auch Anlaufpunkte hatten. Und zwar habe ich sehr schnell gemerkt, dass die Tatsache, dass man die Hand ausstreckt und zum Mitmachen einlädt und auch über Vereine und Strukturen dafür sorgt, dass das dann eben die Licht vorne, also nicht gegen eine Wand rennen, sondern dass die Türen geöffnet werden, das hat dafür gesorgt, dass da auch eine Verbindung entstand und Ansprechbarkeit in die Community hinein entstanden ist. Und es gibt bei uns gab es eine heftige Diskussion zu so einem Gebetsraum zum Beispiel, wie das eben in glaube ich, in allen Städten immer mal dann in diesen Quartieren für Diskussionen sorgt. Und ich habe gesagt, das ist das Beste, was uns passieren kann. Denn dort haben wir dann einen Treffpunkt und das müssen wir unterstützen, weil wir dann auch dort alle antreffen. Und wenn wir sie antreffen, dann können wir sie auch erreichen. Sowohl mit unseren Wünschen, Erwartungen, als auch mit dem Aufnehmen von deren Bedürfnissen und Problemen. Und nur so kann Dialog entstehen. Und daher ist diese Kurzschlussreaktion von manchen, dass dann eher diese Abschottung, das eher sein zu lassen, dass man also diese Entfaltungsmöglichkeiten nicht zu bieten, womöglich auch, weil man eine Bevorteilung darin gegenüber anderen Bevölkerungsschichten sieht, das entzieht einem eigentlich Werkzeuge, die man braucht für den Integrationsprozess.
Frau Kalkusus?
Ja, ich habe jetzt ein bisschen mitgeschrieben. Es ändern sich ja auch die Bedarfe oder die haben sich in den letzten 3 Jahren stark verändert. Was ich merke, was jetzt tatsächlich im Zentrum steht, ist die Frage nach Partizipation. Also dass immer mehr Migrantinnen, Geflüchtete in Selbstorganisationen sich finden. Wir haben ein Geflüchtetennetzwerk in Cottbus, das ist vollkommen selbstorganisiert und auch mehrere kleinere Konstellationen. Und das fände ich ganz spannend, auch zu schauen, macht das Sinn, auch da nochmal quartiersbezogen zu schauen, kann man da Leute unterstützen, genau sich also in solchen Strukturen zusammenzuschließen und die eigenen Bedarfe auch zu formulieren. Was ich auch merke, was zunimmt, ist die Frage von migrantischer Ökonomie. Also sprich, wir beraten derzeit sehr viel zur Selbstständigkeit und auch da werden tatsächlich Räume also quartiersnah gesucht. Also da, wo die Menschen tatsächlich wohnen, überlegen sie sich auch, sich selbstständig zu machen. Das finde ich tatsächlich auch nochmal ganz spannend zu schauen, weil das natürlich auch was mit Quartieren macht. Dann merke ich immer noch, das ist ein ständiges Thema, die Vermittlung in den Quartieren zwischen einzelnen Personen, Personengruppen. Das ist immer so hauseingangsspezifisch und ganz, also in etlichen Quartieren, die eine sehr viel ältere Menschen da haben, ist es eher ein Generationskonflikt als ein Kulturkonflikt. Das wird dann meistens aufgeladen als Kulturkonflikt, aber oft haben da ältere Menschen relativ alleine in Hauseingängen gewohnt. Und jetzt zieht die Familie mit den Kindern darüber oder darunter. Und ich glaube, da ist tatsächlich nicht die Frage davon, dass es eine arabische Familie ist, sondern dass es eben Kinder sind und Kinder eben eine bestimmte Lautstärke haben. Also da muss man eher einen Generationskonflikt vermitteln. Dann macht es immer noch Sinn für uns, Informationssysteme auch eher auch kleinteilig wieder zu denken. Also wir haben ja mit dieser Migrationssozialarbeit wirklich ein riesig großes Netz über die Stadt gelegt, um alle möglichen Bedarfe zu decken. Besonders gut sind eben die Konstellationen, wo wir das quartiersnahe gedacht haben. Also wir haben in zwei Quartieren, wo es kein Quartiersmanagement gibt, haben wir sogenannte Quartiersläufer installiert, die das ersetzen. Und was wir merken, was uns aber auch zunehmend Sorge bereitet, ist, dass wir den Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt in Familien auch uns anschauen müssen, noch vermehrter anschauen müssen und da auch eigentlich innerhalb der Hausgemeinschaften oder Quartiersgemeinschaften sensibilisiert werden muss oder wir noch mehr schauen können oder müssten, wie wir da die Frauen und auch die Kinder vor Gewalt schützen können. Das betrifft explizit aber auch, dass wir uns nochmal näher die Frauen anschauen wollen oder die Frauen erreichen wollen, die im Familiennachzug nachgekommen sind. Also sich hier dann auch gänzlich auf die Community und auf ihre Männer verlassen müssen, also wenig Zugang zu Informationssystemen haben. Und wir uns gerade fragen, wie erreichen wir diese Frauen? Also das sind so gerade die Bedarfe, die mir spontan einfallen.
Vielen Dank, Madeleine Pilz.
Hier kann ich ganz gut eigentlich anschließen, auch mit den ersten Ergebnissen aus den Gesprächen, die wir in unseren Forschungsgebieten hatten, war das eigentlich so zwei große Punkte sich ganz doll abzeichnen. Das ist einmal die ökonomische Integration, sozusagen, dass man es eigentlich viel zu wenig Stellen gibt, auf die sich Migrantinnen bewerben können oder international zugezogene, beziehungsweise bestimmte Hürden einfach oder Barrieren sehr hoch sind für sie, angefangen von Qualifikationen, die sie von anderswo mitbringen, die dann irgendwie nur teilanerkannt oder gar nicht anerkannt oder nur mit Schwierigkeiten anerkannt werden, beziehungsweise dann auch eine hohe Anforderung an sehr, sehr gute Sprachkenntnisse oft mit eine große Rolle spielen. Ne? Und der zweite Punkt, der auch immer wieder so durchschimmert, und der kam jetzt auch schon immer, auch bei Herrn Wilke kam der schon ein bisschen, wurde der thematisiert, als auch bei jetzt aus den Cottbusser Berichten, ist eigentlich die soziale Aufnahme in die Gesellschaft. Das heißt, die Aufnahme durch die Nachbarn, tägliche soziale Kommunikation, ein sich angenommen, akzeptiert fühlen als neuer Mitbewohner im Stadtteil und somit sozusagen auch sozusagen über Mikrokommunikation, Mikrokontakte sich als Teil der Gesellschaft empfinden und fühlen zu können. Und das sind so die zwei Punkte, wo ich das Gefühl habe, wo wir so aus unserer Forschung das Gefühl haben, das sind große Themen, an denen es noch zu arbeiten gilt.
Die Nachbarschaft, das ist ja was, was sich in der Stadt abspielt, wo man sich vorstellen kann, dass die Stadt auch was tun kann. Aber die Frage der Arbeitsmarkthürden, ist das denn etwas, wo Städte auch was tun können?
Ja, ich denke, ganz explizit können da Städte was tun. Das ist ja ganz spannend, weil Cottbus und Frankfurt da ganz ähnlich reagiert haben. Frankfurt heißt es ja Kommunales Integrationszentrum, bei uns heißt es Servicebereich Bildung und Integration. Also wo wir versucht haben, unterschiedliche Projekte und Akteure so zusammenzuführen, dass gerade auch die Fragen der Arbeitsmarktintegration von einer Stelle gut gesteuert und koordiniert werden. Und das ist tatsächlich eine Gelingensbedingung, die notwendig ist, damit es gelingt. Also das Jobcenter, das Stadt, das die Kammern, das also gut zusammenarbeiten, aber auch die freien Träger, die in der Beratung sind und tatsächlich sich Dinge überlegen, die gut sind, damit Menschen in Arbeit integriert werden können, die aber auch gut im Blick haben, was brauchen die Menschen. Also wie gehe ich mit den Personen um, die mit einem Hochschulzugang gekommen sind, wie können da Sachen nachqualifiziert werden, aber wie gehe ich auch mit funktionalen Analphabetinnen um, die ja in ihrem Leben in der Regel auch deshalb Analphabetinnen sind, weil sie nicht zur Schule gehen durften, weil sie arbeiten gehen mussten. Also die sehr viel tatsächlich Erfahrung und Kompetenzen mitbringen, die jetzt plötzlich hier nicht mehr nutzbar zu sein scheinen. Also wie möchten wir diese Menschen erreichen? Also das sind Fragen, die wir uns stellen und die wir aber auch nur gemeinsam in einem großen Netzwerk lösen können.
Ich würde gerne mal eine Nachfrage stellen zu was mir aufgefallen ist, was im Prinzip bei Ihnen allen durchscheint. Die Situation in Ostdeutschland ist ja die, dass die Städte eher bisher keine klassischen migrationsgeprägten Quartiere hatten. Und jetzt haben wir eben ab 2015 diese Situation mit den vielen Geflüchteten, überwiegend aus Syrien. Und vieles von dem, was Sie jetzt gesagt haben, klingt schon sehr spezifisch. Also der Familiennachzug, die Frage, ob die Frauen auf ihre Männer angewiesen sind, die Frage von Bildungsniveau, funktionaler Analphabetismus. Das klingt für mich alles sehr, sehr spezifisch bezogen auf diese Situation so ab 2015. Haben Sie denn den Eindruck, dass es generell in Ostdeutschland diesen Trend dahin gibt, dass sich so Ankunftsquartiere grundsätzlich verstetigen, so ähnlich wie es zum Beispiel in westdeutschen Großstädten der Fall ist oder wie es auch in den Städten der Fall ist, die Doug Saunders in seinem Buch beschreibt?
Also wir haben bei uns in Frankfurt noch zwei weitere größere Bevölkerungsgruppen, bei denen ich die Frage dann jeweils unterschiedlich beantworten würde. Wir haben auf der einen Seite so eine jüdische Gemeinde mit vielen Personen, die aus den unterschiedlichen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind. Und da muss man sagen, das hat sich auch, spielt sich bis heute auch eher in Quartieren ab. Bei allen Steuerungsversuchen, die es da vor einigen Jahren, Jahrzehnten auch gab. Und das verfestigt sich. Und zwar mittlerweile über Dutzende Jahre, kann man schon sagen. Also seit den Wendejahren dann fortfolgend. Also diese Bevölkerungsgruppe betrachtet, wenn man das jetzt mal dann als Langzeitstudie betrachten würde, könnte man sagen, ja. Bei den jetzt Geflüchteten aus gerade Syrien, Afghanistan und so weiter, ist mir die Zeit noch ein bisschen zu kurz, um da eine Prognose abgeben zu wollen. Zumal ich da jetzt auch gerade eine größere Beweglichkeit sehe, als ich das vermutet hätte. Also auch dort ist es so, dass diejenigen, die Chancen haben oder Chancen wahrnehmen wollen, die sich sehr befleißigt haben mit dem Spracherwerb, die sich sehr befleißigt haben beim Integrationsprozess, die sich irgendwie fit machen wollten für den Arbeitsmarkt, die suchen sich dann schon auch die Orte, wo sie ihre Chancen auch nutzen können. Und wenn sich Orte dann nicht bemühen, denen auch einen Platz zu geben, dann gehen die eben auch woanders hin. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch bei uns polnische Bevölkerung, weil wir eine deutsch-polnische Doppelstadt sind. Und da ist das wiederum so, dass ich nicht sprechen könnte von Ankunftsquartieren. Das ist im höchsten Maße fluktuierend und da bilden sich Familien, da entstehen tatsächlich deutsch-polnische Paare und ganze Familienstränge, die sich daraus entwickeln und da wachsen Dinge auf eine natürlichere Art zusammen und das ist dann eher integrativer Teil von Stadtgesellschaft mittlerweile. Da funktioniert es anders, als es bei den anderen eben genannten Bevölkerungsgruppen passiert.
Na, interessant finde ich ja, dass bis vor dem Lockdown eigentlich gesagt hätte, natürlich wird der Zuzug sich auch in Ostdeutschland verstärkt etablieren in den kommenden Jahren. Erstmal ist es eine Region, in der eben aus der viele Menschen weggezogen sind ab den 90er Jahren, in der sozusagen auch viele Wohnungen vorhanden sind, viel nicht rückgebaut worden ist, in der daher auch noch billiger Wohnraum in großen Mengen vorhanden ist. Es ist eine Region auch oder in vielen Städten und Gemeinden sozusagen besteht eigentlich auch große Aufnahmebereitschaft und wird Zuzug eigentlich tatsächlich auch als Chance für die Gemeinden verstanden. Anders sieht es dann möglicherweise tatsächlich nochmal im sozialen Alltag aus. Aber so politischerseits ist, würde ich mal sagen, da auch erstmal so viel Offenheit und Bereitschaft da. Und nun weiß man nicht, welche neuen Grenzen jetzt mit dem Lockdown und mit der weiteren Entwicklung der Pandemie gezogen oder etabliert werden insgesamt in unserer doch mittlerweile recht weit globalisierten Welt und welche Auswirkungen das irgendwann auf Migrationsbewegungen insgesamt haben wird. Aber Also das ist, finde ich, so eine ganz interessante neuer Punkt, wo man mal gucken muss, wie sich das ab jetzt hier weiterentwickelt. Aber interessant fand ich jetzt eigentlich auch nochmal in den Gesprächen, dass eigentlich mir jetzt so nochmal rückblickend, was Sie beide jetzt aus Cottbus und aus Frankfurt-Oder erzählt haben, nicht klar ist, eigentlich arbeiten Sie viel mehr mit Residenzquartieren sozusagen, ne? Quartiere, in denen sich Menschen niederlassen und in denen sozusagen die Städte jetzt versuchen, mit vielen Instrumenten, mit Infrastrukturen, mit Maßnahmen, auch mit finanziellen Mitteln sozusagen ein Zusammenleben zu ermöglichen, Teilhabe zu schaffen. Und das ist ja eigentlich nochmal was ganz anderes, als das, was die Idee, die Doug Sanders beschrieben hat mit seiner Idee der Ankunftsquartiere, ne? Sondern er ist ja tatsächlich von der anderen, Migrantinnen schaffen sich selbst, ne? Und es gibt sogar Stellen auch im Buch, wo er sagt, eigentlich Städte sollen sich oder quasi staatliche Strukturen sollen sich da eher zurückhalten. Sie wirken oft hemmend und bremsend. Interessant fand ich, dass er jetzt auf der letzten ILS-Lecture letzte Woche da selber auch nochmal über die Mobilisierungsmöglichkeiten und Immobilisierungen, die in solchen Quartieren bestehen können oder geschaffen werden können, zu sprechen kam und hier offensichtlich selbst auch nochmal eine andere Perspektive angefangen hat einzunehmen. Aber das ist in meinen Augen auch eine der großen Schwierigkeiten. Er hat sozusagen aus einer sehr stark nordamerikanischen Perspektive in meinen Augen diesen Begriff geprägt und den so einfach jetzt nach Europa zu übertragen, zumindest 1:1, und dann vielleicht noch als ein politisches Instrument, ist eine relativ schwierige Sache, weil tatsächlich Gemeinwesen hier ganz anders strukturiert ist, ne? Stadtpolitiken ganz anders funktionieren und seit ja auch traditionell gewachsen sind. Und also ich hatte auch so das Gefühl, eigentlich der Begriff des Ankunftsquartiers hat interessante Seiten. Jetzt auch für Sie, Herr Wilke, als auch bei Steffi höre ich das immer wieder raus, ne? Aber sozusagen, es gibt eigentlich nicht so wirklich die Quartiere, weder in Frankfurt oder noch in Cottbus, die jetzt ganz klassisch diese Charakteristiken für Sie erfüllen würden in Ihrer Arbeit. Oder täusche ich mich da jetzt?
Nee, das sehe ich auch so.
Nach dem, was ich in der kurzen Zeit gelernt habe, würde ich dem auch zustimmen, ja.
Also haben wir es hier tatsächlich mit einer Spannung zu tun zwischen, sagen wir mal, so ein bisschen laissez-faire-mäßigen nordamerikanischen Blick auf Städte und Migration und der deutschen eher, naja, stärker verregelten, durch Institutionen gesteuerten Vorstellungen von Stadtentwicklung, wo der Staat relativ viel Macht eingreift, umverteilt auch und eigentlich eine andere Vorstellung von Stadtgesellschaft vorliegt. Wie ist es denn mit Westdeutschland? Also kann hier jemand was dazu sagen? Gibt es da diese Quartiere oder können wir wirklich sagen, das ist hier einfach eine kulturelle Kluft zwischen einem nordamerikanisch geprägten Diskurs und einer Stadtplanungs- und Stadtentwicklungslandschaft, die in Deutschland einfach ganz anders strukturiert ist?
Also ich kann diese Frage nicht beantworten, aber ich glaube, dass ein paar Rahmenbedingungen, die jetzt in dem Gespräch auch schon eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel kommunale Wohnungsgesellschaften, die auch für eine gewisse Absicherung eines bestimmten Mietpreissegmentes in Städten sorgen, die gibt es so nicht in allen Städten, aber doch in den meisten gibt es kommunale Gesellschaften oder zumindest genossenschaftlich organisierte Wohnungsgesellschaften. Das spielt dann schon eine Rolle, plus die Steuerungsmöglichkeiten, die damit einhergehen. Ich weiß nicht, ob das inklusive dann der sozialen Systeme, die wir hier haben, mit den Lenkungswirkungen, die damit auch einhergehen. Wir haben vorhin eben über den Bezug von entsprechenden Leistungen und den damit einhergehenden Zwängen und Möglichkeiten auch bei der Quartierssuche und der Wohnraumsuche gesprochen. Das sind schon möglicherweise, so genau kenne ich da die nordamerikanischen Systeme nun auch nicht, aber könnten möglicherweise sehr entscheidende Unterschiede sein, die dann auch für die Entwicklung von solchen Quartieren mit bestimmt sind.
Aber was man ja, wie ich jetzt rausgehört habe, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass jetzt vielleicht nicht die klassischen Ankunftsquartiere im Sinn von Doug Saunders, wo die Migranten sich über Netzwerke selbst organisieren und wo sozusagen das Quartier über seine Netzwerke selbst den Ankunftsprozess und das Ankommen organisiert. Das gibt es vielleicht in der Form nicht. Aber was es auf jeden Fall gibt, sind eben Residenzquartiere, wo Menschen mit einem bestimmten Migrationshintergrund, möglicherweise sogar aus einer bestimmten Provinz, aus einer bestimmten anderen Stadt, sich dann wieder konzentrieren. Das heißt, wir haben es auf jeden Fall mit neuen Nachbarschaften zu tun, mit Leuten, die vorher nicht da waren. Und da würde ich mal die Frage stellen, eine Sache, die in den Statements am Anfang vorkam, war diese Frage, wer definiert eigentlich, was ein Ankunftsquartier ist und insbesondere, wie glücklich sind eigentlich die alteingesessenen Einwohner damit, dass ihr Viertel jetzt so ein Ankunftsquartier ist. Oder auch die Stadtpolitik oder auch die städtische Gesellschaft mit ihren Debatten, die sie führt, wenn wir mal vom Quartier weggehen und auf die Debatte in der ganzen Stadtgesellschaft schauen. Würden Sie denn sagen, dass die Akzeptanz da ist, dass in den Städten, gerade den ostdeutschen Städten, die Akzeptanz da ist, diese neuen Quartiere, diese neuen Nachbarschaften oder diese Nachbarschaften mit den neuen Nachbarn sozusagen als was Positives zu sehen?
Ich würde sagen, nein. Nicht, oder es ist differenziert, wie immer ist es differenziert und jede einfache Antwort ist da jetzt auch falsch, aber ich habe bei unseren Ankunftsquartieren eher den Eindruck gehabt, dass es da am Anfang doch erhebliche Widerstände und Probleme mit gab und mittlerweile nicht Akzeptanz es abgelöst hat, sondern damit abgefunden haben, das abgelöst hat. Das ist jetzt vielleicht eine relativ brutale Einschätzung, aber ich glaube, Schönreden hilft da jetzt auch nicht. Man sagt jetzt, ja, es ist jetzt halt so, ich kann es nicht ändern, muss ich irgendwie mit klarkommen. Und aus diesem muss ich irgendwie mit klarkommen, ergeben sich dann aber wiederum auch Chancen, weil jeder möchte an dem Ort, an dem er wohnt, der dann doch irgendwie, dass es gut läuft und dass man sich da wohlfühlt. Und dann beginnen eben Aushandlungsprozesse und auch der Druck, mit dem man bei sich selbst verspürt, sich in diese Aushandlungsprozesse zu geben und ja hineinzubegeben, um und auch andere mit hineinzuziehen. Das ist, so würde ich das eher beschreiben. Und dann kann wiederum am Ende möglicherweise bei gelösten Konflikten bei einigen auch Akzeptanz daraus entstehen. Ja.
Haben Sie Beispiele dafür?
Ach, jeden Tag. Bei all den Mietkonflikten, die es da eben so gibt, die da, wie gesagt, in diesem 1600 Menschen Dorf mitten in der Stadt so auftreten, finden genau diese Prozesse bei uns jeden Tag statt.
Nun werden die wenigsten Leute, die diesen Podcast hören, sehr genaue Kenntnisse von Frankfurt-Oder haben. Vielleicht können Sie mir das mal so ein bisschen beschreiben, wie das da ist.
Okay, also wir haben sehr nah am innerstädtischen Bereich eine Hochhaussiedlung, diese Plattenbau-Hochhaussiedlung. Diese Hochhaussiedlung war mal zu DDR-Zeiten, es ist ein Stück legendär, weil sie auf einer Anhöhe steht. Und die damalige DDR-Führung wollte da eigentlich gern Villen hinbauen für diejenigen, die sich das leisten können und wollen und denen man das auch diesen Ausblick gönnen wollte. Und der damalige Bürgermeister der Stadt Frankfurt-Oder hat sich dagegen gestellt und gesagt, nein, dieser Blick muss allen Menschen möglich sein und bleiben. Und so sind dann am Ende bei diesem Aushandlungsprozess damals dann riesige Plattenbau-Hochhäuser entstanden, eine ganze Häuserfront. Und die Wohnungen dort sind recht preisgünstig und haben sich sehr schnell zu den Quartieren entwickelt, wo insbesondere Geflüchtete in großer Anzahl hingezogen wurden, weil 25% von einem Hochhaus sind nun mal auch eine ganze Menge. Und dann gab es da noch darüber hinaus Leerstand und die mit Aufenthaltsstatus haben dann auch eben ihren Weg unter anderem dahin gefunden. Und die Wohnungen sind eben günstig, guter Ausblick und dann auch noch Quartiere, die zumindest dann schnell spürbar den Anschein hatten, hier finde ich auch Menschen, die aus meinen Kulturkreisen kommen, die meine Sprache sprechen und so weiter. Und mittlerweile gibt es dort eine gute Stube, also so eine Art Sozialraum, Café mit aber auch vielen Integrationsangeboten und sozialarbeiterischen Aspekten. Es gibt Nachbarschaftsprojekte, es gibt einen Mieterbeirat, der sehr, sehr aktiv ist. Es gibt ein Mehrgenerationenhaus, das direkt in der Nähe ist, ebenfalls mit Sozialarbeiterstrukturen. Es gibt einen Wachschutz, den gibt es sonst bei Wohngebäuden in Frankfurt eher nicht. Dort gibt es einen, der aber jetzt nicht so sehr nur für den Schutz da ist, sondern eben auch zur Begleitung der Aushandlungsprozesse, die da so stattfinden. Und in diesen Gebäuden haben vorher nicht nur, aber vornehmlich auch Menschen gewohnt, die sich eben andere Wohnungen auch nicht leisten konnten oder die aufgrund der KDU-Bedingungen, also Kosten der Unterkunft, mit Hartz-IV-Bezug dann auch dorthin gezogen sind. Und diese Welten prallten dann anfangs aufeinander. Und das gab auch größere Auseinandersetzungen. von kleineren Mieterkonflikten bis hin auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und mit all den Strukturen, die dann sukzessive aufgebaut wurden, parallel und nachfolgend, konnte das mittlerweile so in den Griff gebracht werden, dass man jetzt nicht sagen kann, da ist alles schick und Teil der Welt und super, aber es ist jetzt ruhig. Es ist okay. Es ist für alle ein Ort, wo sie tatsächlich auch ankommen können oder auch bleiben können, wenn sie es denn wollen.
Jetzt hat sich Madeleine Pilz gemeldet.
Nochmal so zurückkommen zu der Frage, auch ob wie das in Westdeutschland eigentlich ist. Da fiel mir jetzt ein, dass dieser Begriff tatsächlich ja schon mehrfach auch in der Stadt, städtischen Sozialarbeit, also über das Programm Soziale Stadt beispielsweise, der Begriff durchaus verstärkt schon aufgegriffen worden ist in der politischen Praxis. Dann aber auch, dass die Stadt Offenbach viel mit dem Begriff bereits gearbeitet hat und er ja auch bei einer Biennale in Venedig, ich glaube 2014 oder so ähnlich, war sozusagen Deutschland im Pavillon, in seinem Pavillon vertreten mit dem Thema Ankunftsquartier. Und ich glaube, das Interessante, was eigentlich ist, oder an dem Punkt, an dem sich sozusagen die Diskussion, auch die öffentliche Diskussion zwischen Politik, Stadtverwaltung, Stadtplanung oder auch Sozialarbeit befindet, ist, dass man den Begriff irgendwie benutzt. Also wie auch wir heute in der Diskussion immer mal wieder. Und gleichzeitig aber eigentlich, und das kann man ja mit Begriffen und Konzepten tatsächlich machen, man kann sie ja anpassen an die eigenen Realitäten, ne? Und das sozusagen den Begriff benutzen, um städtische Realitäten zu gestalten. Und das ist offensichtlich ein bisschen der Prozess, in dem sich sozusagen diese Diskussion in der Öffentlichkeit so ein bisschen bewegt. Wie kann man den Begriff eigentlich gestalterisch nutzbar machen, gestalterisch umschlagen, mit welchen Bedeutungen sozusagen belegen. Und an der Stelle würde mich vielleicht auch nochmal in dem Gespräch heute interessieren, würden Sie denn jetzt Möglichkeiten sehen in Cottbus oder in Frankfurt, diesen Begriff irgendwie produktiv einzusetzen oder in welcher Richtung, mit welchen Teilaspekten würde er produktiv werden? Wie könnte man tatsächlich auch, die Frage ist ja auch schon gefallen, mit dem ausschließenden Aspekt, also wie das die einheimische Bevölkerung sieht, umgehen? Wie könnte man mit ihnen darüber diskutieren?
Frau Kai-Guses hatte vorhin was gesagt, dass ganz viel Aufklärungsarbeit nötig ist.
Ich finde das tatsächlich ganz spannend. Ich habe den Begriff jetzt das erste Mal eingeführt. Ich durfte zur letzten Stadtverordnetenversammlung einen Überblick geben zum Stand der Integration, so hieß das, glaube ich, und habe praktisch vor den Stadtverordneten das erste Mal diesen Begriff benutzt und habe mich versucht, da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Also eigentlich zu schauen, diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, den ja aber auch noch viele Menschen so nicht sehen, dass wir auch eine Einwanderungsstadt sind, dass auch Cottbus eine Stadt ist mit einer Migrationsgeschichte, die eben nicht erst 2015 angefangen hat, weil Sie da vor uns nachfragten, sondern auch Cottbus ja viele verschiedene Zuzugs- oder Migrationsgeschichten zu erzählen hat. Und da tatsächlich mit den EinwohnerInnen von Cottbus auch ins Gespräch zu kommen. Ist das denn schlimm, wenn wir eine Zuzugsstadt sind, eine Einwanderungsstadt, eine Ankunftsstadt? Egal wie lange wir jetzt definieren, die Menschen in diesem Ankunftsmodus sind oder ab wann tatsächlich dann die Residenz oder beginnt. Und ich denke, das wird noch ein länger währender Prozess sein, wo ich denke, dass da die Städte in Westdeutschland einfach schon sehr viel mehr Vorlauf haben, auch wenn es ja auch zu DDR-Zeiten Migration gab. Aber ich glaube, die Verhandlungen darüber, die Diskussion, die Auseinandersetzung damit, dass das Normalität ist, Migration, und eher Sesshaftigkeit eher die Ausnahme, das ist eine Diskussion, die müssen wir einfach jetzt mit allen führen, sachlich, ruhig und immer ergebnisoffen.
Was sind denn Ihre Erfahrungen mit dieser Diskussion? Oder haben Sie eine Idee, wie die besonders wie diese Diskussion gelingen kann?
Ich fand das ganz spannend. Ich sehe das genauso wie Herr Wilke. Also wie verändert sich die Situation in den Quartieren? Als ich 2016 in der Stadtverwaltung angefangen habe, habe ich sehr viele Anrufe bekommen von BewohnerInnen, die sich einfach beschwert haben. Also da ging es ganz viel um so kleine Konflikte, wie, also wie ich fand, es waren kleine Konflikte, wie die, meine Nachbarin, die hängt ihren Teppich über die Brüstung. Und das darf sie doch nicht. Das steht doch in der Hausordnung. Können Sie da nicht mal intervenieren? Wo ich denke, das sind Konstellationen, die habe ich jetzt sehr viel weniger. Ich glaube, weil eben dieser Punkt der Koexistenz oder der ja begonnen hat. Also man findet sich damit ab oder man spricht tatsächlich auf den Gang mal darüber und weist die andere Person hin und es geschieht ein Gespräch. Ich kann tatsächlich nicht einschätzen, wie viel Dialog schon möglich ist oder wie viel Dialog geführt wird von Einzelnen in den Quartieren. Das weiß ich nicht. Was ich merke, ist, dass es tatsächlich also diese große Ablehnung oder diese große Angst, dass das zurückgegangen ist. Und auf vielen Festen, die wir mittlerweile machen, die ganz engagierten Träger in den Stadtteilen auch organisieren und wahrscheinlich viele Stadtteilfeste und so weiter, findet eine Durchmischung statt. Also es kommt nicht immer nur noch die eine Gruppe, sondern beide Gruppen kommen. Die Menschen kommen in den Schulen zusammen, wenn sie in den Elternabenden sind. Ich kann trotzdem nicht einschätzen, ob da schon mehr als Hallo und guten Tag und guten Weg passiert. Also schon ein, wie geht es dir und was machst du? Das weiß ich nicht. Da hat auch die, ich glaube, die Corona-Krise nochmal relativ viel getan, weil da unglaublich viele Migrantinnen und Menschen, die in der MSA auch beschäftigt sind, Geflüchtete, in der Nachbarschaftshilfe aktiv waren und vielen älteren Leuten geholfen haben. Da ist ganz viel positive Energie auch aufgebrochen, weil da auch in manchen Quartieren manche ältere Personen überhaupt das erste Mal in Kontakt gekommen sind mit einer geflüchteten Person und festgestellt haben, ah ja, die ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja ganz okay. Und man kann sich mit der Person unterhalten. Aber ich glaube, das braucht tatsächlich Zeit. Und das ist ja so ein geflügeltes Wort, dass Integration eine Generationsaufgabe ist. Und da haben wir gerade erst mit angefangen, zumindest mit den Menschen, die mit der Fluchtzuwanderung 2015 zu uns kamen.
Das heißt, für Sie ist die Corona-Krise jetzt auch eher eine Chance? Habe ich das richtig verstanden?
Also in kleineren Teilen war das eine Chance. Ich kann auch ganz viel darüber sagen, wo es eben eher keine Chance war, vor allen Dingen für die Kinder, die wir nicht erreicht haben in der Zeit. Aber für diese kleinteiligen Solidaritätsbekundungen im Quartier, und das haben wir in fast allen Quartieren gehabt, war es eine gute Chance, weil spontan sehr viel Solidarität und Hilfestellung entstanden ist, ganz unabhängig von irgendwie kommerziellen Gedanken oder so Ablehnungskonstellationen.
Ist das der Eindruck, den die anderen auch haben aus den Quartieren, die sie kennen?
Also ich finde, gerade wurde sehr viel Kluges gesagt, das ich von unserer Seite da durchaus bestätigen kann. Und ich glaube auch, dass das noch ein sehr langwieriger Prozess wird. Und für uns ist das Spezifikum vielleicht, dass wir uns ja europäische Doppelstadt nennen und das auch sind, nach meiner Auffassung, und dass damit auch eine Öffnung für genau solche Debatten auch zu Internationalität und so, dass das, da ist schon ganz viel Boden für bereitet. Das findet jeden Tag statt, auch eine Auseinandersetzung dazu. Und interessanterweise war das eben bis vor einer Weile nur in der Dimension von deutsch-polnisch gedacht und vielleicht noch die Studenten der Viadrina, die auch aus allen Ländern kommen und das ist ja die internationalste Uni Europas und dann noch die Forscher vom Halbleiterinstitut. So, das war die Dimension. Dann kamen die Geflüchteten dazu. Das waren nun nicht unbedingt die, also ich sag mal ein bisschen salopp, ne, die allgemeine Stadtgesellschaft vielleicht sich gewünscht hätte. Aber genau diese Auseinandersetzung begann dann. Und ich sehe in der Begrifflichkeit, die wir heute diskutieren, mit den Ankunftsquartieren, durchaus eine Chance, auch diese notwendigen Debatten da wieder ein bisschen Schwung reinzugeben. Also das ist auch die Inspiration, die ich mitnehme aus der Auseinandersetzung jetzt nicht nur heute hier, sondern auch im Vorfeld zu diesem Podcast. Denn wir brauchen genau diese Debatten, weil letztlich sind Debatten immer der Ausgangspunkt für Veränderungen in Haltungen. Und Haltungen verändern wiederum alles. Und deswegen brauchen wir genau diese Diskussion. Und wir haben bisher nach meinem Eindruck sehr viel Dialog innerhalb der jeweiligen Communities, also in der deutschen oder sagen wir, bisherigen Stadtgesellschaft gibt es einen Dialog dazu, wo man hin will und wie man sich Integration vorstellt. Und es gibt in den Communities von Geflüchteten diesen Diskurs auch. Welche Bedürfnisse haben wir? Wie wollen wir diesen Integrationsprozess gestalten und wo wollen wir dahin? Aber für meinen Begriff ist, dass dazwischen, also zwischen diesen beiden Gruppierungen, da passiert noch zu wenig. Ich erlebe auch Ähnliches, wie jetzt gerade schon beschrieben wurde aus Cottbus, dass da ein bisschen was sich annähert und auftut, aber das reicht noch lange nicht aus. Der Dialog passiert zu separiert und das muss noch stärker zueinander finden und dann können auch die entsprechenden Haltungsveränderungen auf beiden Seiten eintreten, die langfristig dann uns auch wieder auf die Erfolgsspur oder auf der Erfolgsspur halten. Ich glaube, so schlecht läuft der Integrationsprozess insgesamt auch gar nicht.
Ich könnte vielleicht nur kurz anfügen, dass ich aus Halle gehört habe, dass von unseren Projektpartnern dort, dass also gerade durch Corona tatsächlich die Gräben sich zumindest stellenweise wieder etwas vergrößert zu haben scheinen, nämlich auf der einen Seite auf dem Bildungssektor, ne, das ist normalerweise oder in weitaus häufigeren Fällen eben die migrantischen Familien waren, wo eben nicht genug digitale Endgeräte zur Verfügung standen, dass die Kinder eben gut in der digitalen Beschulung mitkommen konnten und hier durch die sozialen Träger eben auch nicht so schnell Abhilfe geschaffen werden konnten und auch die Schulen nicht so schnell Abhilfe schaffen konnten. Das heißt, also wo es hier nochmal zu so einer größeren Distanz zwischen den Kindern verschiedener Bevölkerungsgruppen gekommen ist, wo man mal gucken muss, wie das in Zukunft aufgefangen werden kann wieder oder ja da nachgebessert werden kann. Und der zweite Punkt, an dem offensichtlich auch nochmal einige Konflikte sich entsponnen haben, war der Wiederausbruch von Corona in bestimmten Häuserblöcken, transportiert durch bestimmte Bevölkerungsgruppen. Also wir haben alle diese Diskussion gehört über rumänische, bulgarische Gastarbeiterinnen in verschiedenen Einrichtungen. Und dass das offensichtlich zumindest punktuell auch sichtbar im öffentlichen Raum zu Reaktionen Migrantinnen gegenüber geführt hat, die dann hießen, ja, das sind diejenigen, die uns jetzt die Pandemie wieder zurückbringen. Ne? Und das sind natürlich so Sachen auch, ich denke, da muss man auch nochmal genauer gucken, wie man damit jetzt umgeht, gerade wenn sowas parallel zu großen öffentlichen Diskussionen zu wie rassistisch ist unsere Gesellschaft oder wie können wir auch Rassismen im Alltag begegnen, da sozusagen parallel sich eine ganz neue Dimension rassistischer Umgangsweisen auftut. Ne?
Das ist ja eine ganz große Debatte gerade. Das wollte ich tatsächlich auch noch fragen. Wie sehen Sie denn das Aufbrechen dieser ganzen Rassismusdebatte gerade? Wie schlägt sich denn das in Ihren städtischen Diskussionen über Ankunftsquartiere nieder? Hilft das oder hat das einen Einfluss oder ist das eine komplett andere Schiene und hat überhaupt nichts mit dem Alltag zu tun bei Ihnen?
Ich fand ja, das war sowieso ein extremer, also wir waren in der Diskussion darüber, was ist Rassismus, was ist Alltagsrassismus und kann ich das anerkennen, wenn mir jemand, der rassistisch angerufen wurde, das erzählt. Da waren wir bis 2015 schon relativ weit, also und auch nicht nur in der Wissenschaft, sondern tatsächlich auch so in der Alltagsdiskussion. Und ich habe das mit sehr viel Betroffenheit wahrgenommen, was dann seit 2015 plötzlich wieder alles möglich war. Ich habe selber zwei Kinder mit so einer assoziierten Migrationsbiografie, die schlimme Sachen erlebt haben hier in Cottbus. Und das ist dann tatsächlich jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, im letzten Jahr wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber ich glaube auch eher mit nicht, weil Personen nicht mehr rassistisch sind, sondern einfach, weil sich eben, wie wir es schon gesagt haben, Menschen daran gewöhnt haben. Es war eine ganze Weile wirklich schlimm, was uns auch Kinder erzählt haben, gerade geflüchtete Kinder. Die schlimmste Stelle für sie waren die Fahrten in den Straßenbahnen zu den Schulen. Also da sind sie geschlagen, beschimpft worden und so weiter. Was vor allen Dingen muslimische Frauen erleben. Also da ist so antimuslimischer Rassismus ganz stark spürbar, dass auch die Männer von diesen Frauen gesagt haben, sie haben das vorher nicht gewusst, dass es das gibt und in der Form, erst seitdem sie mit ihren Frauen, die ein Kopftuch aufhaben, durch die Stadt gehen. Auch das ist gefühlt weniger geworden, aber ich glaube nicht, dass es in den Köpfen einen Paradigmenwechsel gab. Und die Debatte an sich ist hier wenig angekommen. Also es gibt keine, also weder irgendwie, das mag vielleicht jetzt auch daran liegen, dass die Uni zu ist, im akademischen Diskurs hier in Cottbus, als auch bei den Akteuren, bei den Trägern, bei den Selbstorganisationen. Das hat aber eher was damit zu tun, also dass dieser Rassismus sowieso die ganze Zeit da war und ist und spürbar ist und jetzt nicht nochmal gesondert angesprochen werden musste.
Ja, ich würde das bestätigen, dass die Debatte eher bei denen angekommen ist, die ohnehin schon offen sind für genau diese Auseinandersetzung, auch mit sich selbst und die ohnehin auch empfänglich sind für einen Diskurs darüber. Sicherlich auch für diejenigen, die generell eher offen sind und auch mal bereit sind, sich zu reflektieren, aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, den man sich aussetzen wollen muss. Nehmen wir hier dieses Buch, ich weiß den Titel nicht ganz genau, habe aber kürzlich mal reingeschaut, was Weiße über Rassismus wissen müssen. Ich glaube, das ist für jeden Menschen mit einer hellen Hautfarbe an bestimmten Stellen ein schmerzhafter Erkenntnisprozess. So etwas muss man wollen, sich dem auszusetzen. Und insofern nehme ich das bei uns auch so wahr, dass diese Debatte jetzt nicht ein Riesenkatalysator für irgendetwas ist. Obgleich ich die Situationsbeschreibung bei uns für nicht so drastisch halten würde, denn da haben wir sicherlich auch durch unsere Universität, wo ja tausende Studierende aus sehr vielen Ländern der Welt schon vorher in der Stadt waren, das Stadtbild auch mitgeprägt haben, auch Hautfarben das Stadtbild geprägt haben. Das hat schon was gemacht mit einer gewissen Grundakzeptanz oder bei manchen mit einem Grundabfinden, ja, wie man es auch sehen will.
Das ist jetzt ein eher nachdenklicher, bisschen schwerer Gedanke, mit dem wir hier die Diskussion wahrscheinlich schließen werden, schätze ich. Ich frage mal in die Runde, hat jetzt jemand noch das dringende Bedürfnis, was zu sagen, oder teilen alle so meinen Eindruck, dass wir doch eine ziemlich große Runde gedreht haben, ausgehend von dem Begriff der Ankunftsquartiere, was er bedeutet, was er praktisch bedeutet im Alltag der Städte und bis hin zum politischen Klima, zum Debattenklima in den Städten und was für Hoffnungen man sich machen kann, wie es sich entwickeln wird oder auch was es für Enttäuschungen gibt.
Ja, ich würde dazu gerne noch mal was sagen. Und ich glaube, das, was mir die Diskussion jetzt noch mal so klar gemacht hat, auch die Beispiele jetzt aus Cottbus und aus Frankfurt noch mal zu hören, ist, dass eigentlich so noch mal mit Blick auch auf den Begriff Ankunftsquartier, dass wenn man sozusagen soziales Zusammenleben herstellen möchte, eine gegenseitige Akzeptanz, auf welchem Minimum auch immer sie sich bewegt, aber eben mit einem gegenseitigen Respekt zumindest zueinander, ne? Und einer Achtung im Umgang miteinander, tatsächlich einschließt, dass man sozusagen in diesem Integrationsprozess, in allen Maßnahmen, die man an Zugewanderte richtet, tatsächlich auch an die einheimische Bevölkerung mit reinnehmen muss. Also Integration in solchen Quartieren, die eben verstärkt durch Zuzug geprägt sind, tatsächlich insofern gestaltet werden muss, dass alle Bevölkerungsgruppen angesprochen werden und das Zusammenleben, also einfach aufgefordert dazu werden, das gemeinsame Zusammenleben gemeinsam weiter zu gestalten, um eben dem vielleicht irgendwann mal diesen Paradigmenwechsel, von dem Steffi sprach, eben auch mal einführen zu können. Ne? Und da wäre sehr zu überlegen, mit welchem, glaube ich, mit welcher zusätzlichen Komponente oder welchem weiteren Begriff, sei es Willkommenskultur oder weiß ich nicht, was da noch denkbar wäre, man Diskussionen rund um Ankunftsquartiere wahrscheinlich noch mal verbinden müsste.
Und ich finde, so pessimistisch war das jetzt gar nicht. Also die Beschreibung, die wir, glaube ich, jetzt hier allesamt unabgesprochen gegeben haben zu den Entwicklungen, die diese Quartiere genommen haben, auch von den anfänglichen Schwierigkeiten, zeigen ja auch, wie anpassungsfähig und willig Gesellschaften sind, auch Menschen sind, und was sich da in den vergangenen Jahren in einer verhältnismäßig kurzen Zeit schon alles bewegt hat, und zwar ins sehr Positive. Und ohne Frage gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die zu leisten sind und die an der Herausforderung vor uns liegen. Aber das ist in allen Themenbereichen so. Also ich denke, dass das Glas ist an der Stelle deutlich voller, als es jetzt hier anklang bei Ihnen. Also ich sehe das gar nicht pessimistisch, den Ausblick.
Dann finde ich, war das ein sehr schönes Schlusswort. Dann würde ich die Diskussion jetzt tatsächlich schließen. Ich finde, das war ein sehr, sehr produktives, sehr erkenntnisreiches Gespräch, was wir hatten. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei Ihnen dreien. Vielen Dank, Stefanie Kai-Gusus, dass Sie die Zeit gefunden haben aus Cottbus. Vielen Dank, René Wilke aus Frankfurt-Oder. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Und vielen Dank, Madeleine Pilz, für deine Zeit und für dieses sehr produktive Gespräch. Dies war die 6. Episode unseres Podcasts Society at Space und zugleich das 48. Brandenburger Regionalgespräch zum Thema Ankunftsquartiere. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode wird es aller Voraussicht nach im Herbst geben und sie wird sich wahrscheinlich um das Thema soziale Innovationen auf dem Land drehen. Bis dahin, alles Gute.